Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.
Hier ist das Freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen Norbert Weselein, Experte für Finanzierung mit Herausforderungen. Hallo Herr Weselein.
Hallo Herr Rühl.
Was ist denn Ihre Vision?
Tja, meine Vision war oder ist nach wie vor, Menschen zu helfen, die finanzielle Nöte, in finanziellen Nöten sind bzw. finanzielle Probleme haben, speziell bei Immobilienfinanzierung.
Wie sind Sie denn auf Ihre Vision gekommen?
Ja, von 82 bis 92 war ich als Bezirksleiter bei der Bausparkasse, BAW, tätig. Und ab 92 habe ich mich selbstständig gemacht als freier Bankmakler. Und in diesem Zeitraum habe ich natürlich viele, viele Finanzierungen erledigt und auch viele, viele Probleme der Kunden festgestellt, die zum Beispiel aus Krankheitsgründen, aus Arbeitslosigkeit dann ihre Rate bei der Baufinanzierung nicht mehr zahlen konnten und die Banken auch nicht mehr mit sich haben reden lassen. Und somit war ihre Immobilie in Gefahr. Und die Problematik dabei ist, dass es kaum noch eine Bank gibt, die diesen Kunden noch helfen kann.
Damals haben Sie ja gesagt, Sie waren ja erst dann wahrscheinlich im Anstellungsverhältnis gewesen, oder?
Ja, als freier Handelsvertreter.
Und was hat dann dazu geführt, dass Sie dann von der Bausparkasse dann zum Bankmakler geworden sind?
Das hat eigentlich was mit der Produktlinie zu tun gehabt, sodass ich dann gesagt habe, dieses eine oder zwei, drei Produkte reicht nicht mehr aus, um meinen Kunden vollständig beraten zu können. Und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Somit war ich frei und konnte, egal mit welcher Bank, eben letztendlich Verträge abschließen. So, dass ich den Kunden von jeder Bank, sage ich mal, das beste Produkt anbieten konnte. Ja, das war der Hintergrund dabei.
Also einfach, dass Sie Ihre Palette vergrößert haben und somit dem Kunden besser helfen konnten dann.
Genau. Das war der Hintergrund dabei. Ja, und eben selbstständig zu sein und Dinge selber bewegen zu können. Das war der Hauptgrund.
Und dann haben Sie festgestellt in Ihrer Tätigkeit bei der BAW damals schon, dass es halt manchmal auch Herausforderungen gibt, was das Thema Finanzierung mit angeht.
Genau, und das konnte ich dann mit den Produkten, die ich so an der Hand hatte, nicht mehr realisieren, musste den Kunden letztendlich wegschicken und habe mich dann, wie gesagt, auf die Suche gemacht, das kann eigentlich auf Dauer nicht so sein. Und habe dementsprechend Banken gefunden, die das noch, die noch finanzieren. Ja, auch bei einer Kreditkündigung, sage ich mal. Und habe das dann zu meiner Aufgabe gemacht.
Was war denn da so der erste Schritt, wenn man, sag ich mal, erstmal alles ja vorgefertigt bekommt und dann ja die Idee hat und sagt, jetzt bin ich selbst Bankmakler? Wie haben Sie das dann mit aufgebaut damals?
Naja, wir als erstes muss man sich mal Banken suchen, die überhaupt, sage ich mal, solche Kunden überhaupt noch finanzieren. Dann muss man mit den Banken auch reden und muss herausfinden, wo liegen die Prioritäten bei der Bank. Ja, das ist also, nicht jeder Kunde passt bei jeder Bank. Das ist also ganz wichtig. Und dementsprechend habe ich dann die Verträge gemacht mit den Banken, ja, um dann den Kunden speziell helfen zu können.
Haben denn die Banken gleich am Anfang gesagt, hurra, Herr Weselein, wir arbeiten mit Ihnen? Oder wie war das damals gewesen?
Ja, das ist die sind schon erstmal interessiert, Geschäft zu bekommen. Das ist vollkommen klar. Ja. Aber man wird schon durchleuchtet. Ja. Nicht jeder kann zu einer Bank hingehen, kann sagen, hier bin ich, ich vermittle euch Geschäft. Die schauen ganz genau nach, wie es auch der eigene finanzielle Background aussieht und welche Erfahrungen man schon hat. Ja. Weil es sind natürlich erhöhte Anforderungen, die an den Kunden und auch an den Makler gestellt werden, um so eine Finanzierung darstellen zu können.
Ja. Was haben Sie denn für einen Tipp für Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht so gefunden haben, genau das zu tun, was Sie ja schon ja, seit über 30 Jahren dann letztendlich ja. schon machen, das zu finden?
Ja, man sollte erstmal in seinem Beruf, ja, sollte man schon mal gewisse Kenntnisse haben. Und dann in dem Moment, wo man in dem Beruf drin ist, wird man auch merken, wo gewisse Schwachstellen einfach sind. Ja, seitens des Unternehmens, seitens politischer Einwirkung etc. Und wenn man dann sagt, das will ich so nicht hinnehmen, dann muss ich mich eben auf die Suche machen, ob ich nicht noch was anderes finde. Und so habe ich es auch getan und bin dann praktisch mehr oder weniger jetzt in diese Nische reingerutscht, die ich doch da ganz gut ausfülle bundesweit.
Also aufgrund der Fachkenntnisse, die Sie gehabt haben, ja. zu sagen, jetzt weiß ich so viel über diesen Beruf und da habe ich auf einmal noch eine Nische entdeckt, die noch Verbesserungspotenzial hat, da wo man nochmal irgendwas machen kann. Und das kann ja. jetzt auch jeder für sich in seinem Beruf machen, wenn er natürlich erstmal aus dem Herzen kommt, diesen Beruf. Sonst bekommt man auch, glaube ich, gerne diese Fachkenntnisse und ich auch, ja. glaube ich, gar nicht diesen Blick dahin zu sagen, genau, da gibt es noch was, das kann man jetzt noch ein bisschen anders da, das kann man noch ein bisschen verbessern. Wann haben Sie denn so die erste Idee gehabt, bevor Sie das dann umgesetzt haben? Wie lange hat das so gedauert, so dieser Zeitraum?
Ja, also ich würde mal sagen, dass man hat sich dann immer wieder auf die, sag ich mal, machbaren Dinge konzentriert, hat diese Dinge, diese Finanzierung, die ja nicht so gut lief, hat man links liegen lassen. Hat man ein paar Jahre gemacht und irgendwann hat man gesagt, also das Geschäft kann man eigentlich auch noch besser aufbereiten. Und das war so ein Prozess, der schon so 3-4 Jahre gedauert hat.
Das heißt also, dieser eine Stapel ist immer höher geworden, ja. Er hat dann abgenommen und gesagt, jetzt muss ich doch mal damit was machen mit diesem Stapel.
Ja, genau, so in etwa. So in etwa, ne? Also es hatte sich so ein bisschen gedreht. Es kam natürlich auch dadurch, dass die Bankenwelt, sage ich mal, das Risikomanagement stark geändert hat und einfach gesagt hat, wenn da eine Kleinigkeit in der Schufa drinsteht, früher hat man gesagt, okay, schauen wir drüber weg, wenn es erklärbar ist. Heute ist es so, wenn da ein Handyvertrag drin ist, der aus irgendwelchen Gründen da in der Schufa drin steht, negativ natürlich, dann ist der Kunde schon unten durch. Ja, dann sagt die Bank, nehmen wir mal nicht.
Ja, oftmals entscheidet das ja, habe ich mal gehört, gar nicht mehr ein Berater, wie das mal früher war, sondern dass es da irgendwelche Systeme gibt, wo nur noch eingegeben wird und dann gibt es noch, das System entscheidet, Schufa ist noch da oder ist nicht da und dann gibt es entweder das Grüne oder das Rote Lämpchen dann
letztendlich. Genau so ist es. Wir haben heute, das läuft alles über die EDV und Sie geben die Daten ein, die Schufa wird abgerufen, sind da der entsprechende Scorewert wird mitgeteilt und dementsprechend sagt das System Rot, Gelb oder Grün. Rot heißt, wird sofort abgelehnt, Gelb heißt, muss man nachhaken und Grün heißt, okay, die Sache ist in Ordnung.
Ja. Das heißt also, heutzutage muss man letztendlich auf der Bank gar kein Spezialist mehr sein, um diese globale Situation beurteilen zu können, sondern es könnte eigentlich einer machen, der einen PC gut bedienen kann und kann sagen, das und das muss ich alles eingeben und dann kommt unten der Wert letztendlich raus.
Genau, so läuft es auch am Anfang. Es gibt dann noch große Plattformen, wo sie den Kunden einmal eingeben und kriegen dann 5, 6, 7 Banken, die entsprechende Finanzierung übernehmen würden. Ja, danach müssen natürlich die Unterlagen geprüft werden und so weiter. Das ist der nächste Schritt. Aber am Anfang wird erstmal steht das Ampelsystem.
Wie hat denn damals Ihr Umfeld drauf reagiert, wie Sie gesagt haben, ich mache mich jetzt selbstständig?
Ja, das selbstständig war ich am Anfang in 82. Ja gut, da haben erstmal alle gesagt, willst du denn nicht selbstständig, Risiko, Rente etc. und diese ganzen Geschichten.
Willst du nicht lieber zu VW gehen?
Ja, ne, VW war jetzt nicht so angesagt, aber willst du nicht irgendwo in die Verwaltung oder sowas, ins Büro oder so. Das war mir zu eng, muss ich ganz einfach sagen. Das war mir zu eng, diese Selbstständigkeit hat Vor- und Nachteile. Und für mich war ganz klar der Vorteil die Freiheit, die ich dadurch habe und dass ich sagen kann, ich kann meine eigenen Ideen auch umsetzen, ohne mir irgendwas sagen lassen zu müssen.
Wie alt waren Sie damals, wie Sie die Entscheidung getroffen haben?
21.
Ja. Wie können Sie jetzt mal Menschen Mut machen, die jetzt auch 21 sind, zu sagen, tu das?
Naja, man muss erstmal den festen Willen haben und sich mit diesen Dingen erstmal auseinandersetzen. Man muss wissen, was ist eine Selbstständigkeit, wo liegt der Vorteil, wo liegt der Nachteil. Man muss sich informieren. Ja. Und wenn ich dann diese Informationen alle gefiltert habe und für mich entdecke, Selbstständigkeit ist genau das, was für mich das Richtige ist, ja, dann sollte man auch keine Angst haben, es mal zu versuchen.
Also es hat ja mal so schön einer gesagt irgendwann, wenn einem die letzten Tage irgendwann mal im Leben bevorstehen, dann bereut man eher die Dinge, die man nicht getan hat, als die Dinge, die man getan hat. Und gerade in der heutigen Zeit sind wir ja so drauf aus, keine Fehler mehr zu machen, keine Misserfolge mehr zu haben oder auch nicht mehr zu scheitern, wenn einer sich ja selbstständig macht und das sollte vielleicht im ersten Anlauf nicht funktionieren, dann steht er ja immer als der Gescheiterte da. Und letzte Sendung hat man das so schön hier gehabt mit dem Dr. Martin Wagner, wo wir auch gesagt haben, wer mal gescheitert ist, der ist ja auch gescheiter geworden dann.
Zum Beispiel, ne? Oder man kann auch sagen, der weiß schon mal, wie es nicht geht. Ja, also wichtig ist doch, dass ich es überhaupt erstmal versucht habe. Ne? Wenn ich nur sage, hätte ich mal, oder der macht das und dies und jenes, und ich selber sitze in der Tretmühle drin und bin da unzufrieden. Na, ich habe nur ein Leben. Ich habe nur ein Leben und dann muss ich auch gewisse Dinge einfach mal ausprobieren.
Ja, dieses hätte ich mal kommt ja sehr oft manchmal in den einzelnen Leben immer. Ja? Hätte ich mal da die Wiese gekauft, was das heute auf einmal für Bauplätze geworden sind. Damals hat es 5 Mark der Quadratmeter gekostet. Heute könnte ich es für 100 Euro verkaufen, den Quadratmeter. Ja. Und das zieht sich ja immer oftmals im Leben immer durch, diese Sachen immer.
Genau. Also da... Das kann ich nur jedem Mut machen, das auch zu probieren, sich immer selbstständig zu machen. Selbst wenn man scheitert, dann, wie gesagt, weiß man schon mal, wie es nicht geht. Und dann geht man natürlich andere Wege. Ja. Und warum nicht? Warum
nicht? Ja, ist ja sehr spannend, wie viele Leute, die heute, wenn man vom beruflichen Erfolg einfach mal spricht oder was sich für Unternehmen entwickelt haben, wenn man da die Biografien sich von vielen Menschen anguckt, es ist ja oftmals nicht das erste Unternehmen, was die gegründet haben, sondern die haben im Leben oftmals mehrere schon gehabt, mit denen sie auch gescheitert sind und dann irgendwann mal mit einer Sache, weil sie so viel Erfahrung gesammelt haben, die sie damit einfließen haben können und dann das eine Unternehmen dann auch durchgestartet ist. Das ist die eine Variation und die andere Variation, die ich festgestellt habe bei vielen Leuten, die erfolgreich geworden sind, dass die sehr spät sich selbstständig gemacht haben. Ja? Also 50 plus, wo viele sagen, was soll ich jetzt noch mal selbstständig machen? Aber da sind die Fachkenntnisse da, da ist ein gutes Netzwerk oftmals mit da, da ist auch eine Ruhe mit da, da ist dann nach außen hin auch eine Ausstrahlung mit da, ein Vertrauen in vielen Bereichen mit drin. Und man sagt, der hat doch schon da und da, kenne ich aus anderen beruflichen Bereichen mit drin, die dann da auch sehr erfolgreich noch geworden sind, wo viele sagen, mit 50 brauche ich doch nichts mehr anzufangen.
Das würde ich ja nur heute nicht sagen. Also mit 50 ist man ja noch nicht alt.
Genau, Udo Jürgens hat ja mal gesungen, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Genau. Das ist mir eigentlich noch gar nicht da.
Ja, genau.
Mit 50, ja.
Nein, also das sollte man sich, also da ist man, glaube ich, nicht so alt so. Es kommt auf die Idee drauf an und es kommt drauf an, wie ich es umsetze.
Wie sind denn so die ersten Kunden zu Ihnen gekommen?
Ja, also als ich dann aktiv mit diesem Produkt, sage ich mal, oder mit dieser Möglichkeit geworben habe, da haben mir die Kunden plötzlich die Tür eingerannt. Also jeder hatte irgendwelche Finanzierungsprobleme und wollte die gelöst haben. Das ist natürlich nicht für jeden möglich. Das ist nicht für jeden möglich. Also wir können schon viele Dinge, die andere Banken nicht finanzieren, durchdrücken, sage ich jetzt mal so salopp. Aber es muss als erstes müssen die ganzen Voraussetzungen geschaffen werden. Und das heißt, man muss sich mit dem Kunden bis ins kleinste Detail über seine Situation unterhalten. Er muss alle Dinge offenlegen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Ich kann, wenn irgendwelche Kredite noch, irgendwelche Privatschulden oder sonst irgendwas noch kursieren, die muss ich alle wissen, sonst kann ich die Finanzierung nicht aufbauen. Ziel der ganzen Geschichte, die wir durchführen, ist es, dass der Kunde zum Schluss eine Rate hat, sein Haus behalten kann und nach 5 Jahren seine Schufa alles wieder sauber ist, sodass er dann sage ich mal, durchatmen kann, kann sagen, okay, jetzt baue ich mir eine neue Finanzierung auf, zu günstigeren Konditionen, wobei wir den Kunden da natürlich auch nicht alleine lassen.
Also nach 5 Jahren kommt es dann wieder zum Zweitgespräch und auch zu einer weiteren Betreuung letztendlich dann an der Stelle dann auch.
Ja, genau. Das heißt, während der 5 Jahre sind wir schon immer im Gespräch. Ja, in 5 Jahren kann viel passieren. Und so möchten eigentlich den Kunden so weit betreuen, immer wenn dort auch mal Probleme auftauchen, dass wir die gegebenenfalls auch gleich mit lösen können, ja, innerhalb der 5 Jahre. Und Ziel ist es, dass er nach 5 Jahren sagen kann, meine Schufa ist sauber, jede Bank nimmt mich wieder, ja, und alles andere ist vergessen.
Sind es hauptsächlich immer Kunden, die kommen wegen einer Finanzierung vom Haus oder gibt es unterschiedliche Kredite oder Sachen, die finanziert sind?
Ich habe zum Beispiel meistens ist es nicht nur die Hausfinanzierung, sondern es ist noch ein Privatdarlehen, das Auto ist finanziert, Konsumkredite laufen noch und dann ist noch irgendwie ein Kaufhaus dabei und so weiter. Und wenn dann plötzlich eine Krankheit, irgendwas auftritt, eine Arbeitslosigkeit, die Raten nicht mehr bezahlen können, dann klappt das Kartenhaus zusammen. Das ist einfach so.
Ist das dann auch immer so dieser klassische Weg, dass Leute dann, also irgendwas mit der Einkommensquelle dann auf einmal nicht mehr hinhaut und
genau,
dass es dann nicht mehr mit hinhaut und in vielen anderen Bereichen die Leute sich einfach bis ans Limit dran gewagt haben letztendlich?
Genau, das ist das große Problem. Sie haben auf der einen Seite eine günstige Baufinanzierung, die läuft, und dann kommt als nächstes, ich brauche noch ein Privatdarlehen für Auto, okay. Läuft ja, auch.
Früher hat man ja mal gesagt, wenn man ein Haus baut, ist ein Auto immer noch mit drin,
oder? Ja, das ist unter Umständen, aber also zurzeit ist es nicht mehr so. Ja, also das wäre ja, die klassische 120% Finanzierung und da wird es dann schon haarig. Ja, aber die Privatkredite werden dann eben gezogen, egal welche Bank das ist. Der Kunde kriegt einen Privatkredit, es wird gar nicht groß nachgefragt, was sonst noch für einen Krediten da ist. Und dann kommt noch ein Privatkredit und dann kommt vielleicht noch ein Privatkredit schon dazu, wo man sagt, da muss ich Löcher mitstopfen. Das heißt, dass ich die anderen Raten überhaupt bezahlen kann. Und dann ist irgendwann der Schluss. Ja. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Überschuldung. Das ist einfach so. Und dann haben sie natürlich Riesenangst, dass ihr Häuschen weggeht.
Hat sich da was geändert im Bereich der Privatkredite in den letzten Jahren? Wenn Sie so denken, sind ja schon ein paar Jahre im Geschäft mit drin. Sind das mehr geworden, mehr Privatkredite, als das früher war? Oder war das schon immer gleich gewesen?
Nein, das ist wesentlich mehr geworden. Und ich sag mal, der Faktor Sparen, ich glaube, der ist sowas von in den Hintergrund getreten, dass die Leute gar nicht mehr sparen, sondern sagen, egal, das will ich jetzt haben, hole ich mir einen Kredit. Es ist einfach, Sie sehen überall die Zinsen, was weiß ich, 2,9% oder diese, kostet ja alles nichts. Das ist aber ein Fehler, das ist ein Riesenfehler.
Ja, auch viele, viele Konsumgeschichten letztendlich. Also ja. Wir haben ja jetzt bald wieder Weihnachten und da muss man ja nochmal hier in den Einkaufsstraßen oder mal ins Dez gehen. Da gibt es ja auch manche Elektrogeschäfte, genau, wo man dann, weiß ich nicht, einen Fernseher, der normalerweise 2000 Euro dann kostet, dann auf 36 oder 48 Monaten dann finanziert oder dann steht manchmal dann nur noch 50 Euro dran oder 39 Euro. Also selbst in einem Preisaushang schon dann, dann sage ich hier für 39 nehme ich das Ding mit. Ja. Und dann nee, das ist dann monatlich so lang. Sag ich, nee, dann lasse ich ihn wieder da.
Ja. Naja, dann heißt es natürlich auch, Ratenbeginn erst nach Weihnachten, ja. Das ist ja dann auch noch, fangen wir im März mit an oder so. Ja, und das sind halt Probleme, die Leute einfach nicht sehen. Sie sehen im Vordergrund das Produkt und sagen, jawohl, das kaufe ich mir jetzt, das will ich jetzt haben, zu Weihnachten einen schönen Fernseher, wie Sie schon sagten. Und dann setzt irgendwann mal die Rate ein. Die anderen Raten laufen aber weiter. Ja, und einmal, wie gesagt, wenn irgendwas in der finanziellen Situation da nicht mehr klappt, wie gesagt, Krankheit, Arbeitslosigkeit, das sind eigentlich so die Dinge, die da das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringen.
Ja. Und dann kommen die Leute zu Ihnen dann?
Nein. Dann laufen sie erstmal zur nächsten Bank. Ja, dann laufen sie zur nächsten Bank und wenn die dann sagt, nee, das ist also jetzt nicht mehr drin, dann versuchen sie es noch bei 2, 3 anderen Banken. Und ja, dann merken sie, sie blitzen überall ab. Wenn sie dann aber ihre Hausrate auch nicht mehr bezahlen können, dann kriegen sie in der Regel eine Kreditkündigung seitens der Bank. Und wenn das stattgefunden hat, dann laufen sie wieder von einer Bank zur anderen, wollen ihr Häuschen noch retten. Und dann klappt es auch nicht mehr und dann kommen sie zu mir. Also wenn sie mich finden.
Wie? Und an dieser Stelle, was machen Sie dann als Erstes? Ich meine, dann ist man doch wahrscheinlich erstmal total am Boden auch zerstört, wenn man schon zweimal die Runden bei den Banken gemacht hat und dann geht es wirklich ums Haus, wo es dann um die Existenz geht.
Ja.
Dann, was für ein Zustand kommen die Leute zu Ihnen an?
Ja, das ist, der Zustand ist ja meistens sehr bedrückend. Ja. Und sie haben natürlich Angst, wie gesagt, um ihr Haus, ihren sozialen Abstieg. Das sind die Dinge, die da letztendlich eine Rolle spielen. Und als Erstes, was wir versuchen, dass wir die Ist-Situation erstmal analysieren. Das heißt, alle Kredite, die dort sind, wie gesagt, der Kunde muss uns alles offenlegen. Und aufgrund dieser Situation können wir dann einschätzen, was ist die Immobilie wert, wie ist die Bonität. Das sind viele Dinge, die da zum Tragen kommen. Und dann versuchen wir mit den Banken eine Lösung zu finden, die nicht selten in einen Vergleich endet, ja, sodass wir den Kunden dann wieder gerade zucken können. Ja. Wie gesagt, wieder auf diese eine Rate, 5 Jahre Finanzierung.
Vergleich heißt dann auch, dass die Bank teilweise nochmal auf Geld verzichtet.
Genau. Das ist so und das ist auch in vielen, sage ich mal, vielen Krediten auch mit eingepreist. Ja, also die erwarten ja nicht grundsätzlich, dass jeder Kredit zurückgezahlt wird. Ja. Also da muss man gerade wenn bei der Immobilienfinanzierung ist es oftmals so, dass ja, die Bewertung der Bank gegenüber einem Gutachter, der vom Gericht bestellt wird, für die Zwangsversteigerung der Immobilie, dass diese beiden Werte doch weit auseinander liegen. Ja? Und nicht selten sind dann eben die entsprechenden Vergleiche auch sehr erfolgreich.
Also ich komme ja selbst gebürtig aus dem Vogelsberg. Und wenn da einer, der eine oder andere da auch sein Haus baut und baut ein neues Haus, von den Baukosten, die da sind, wenn das fertig gebaut ist, ist das nachdem, also selbst wenn man da drin gewohnt hat, aber da hat man, weiß ich nicht, 10-20% Verlust aufgrund dessen, dass das Baumaterial einfach am falschen Ort ist, im Gegensatz dazu, wenn es jetzt zum Beispiel in Frankfurt wäre.
Ja, das ist so. Das ist halt eine alte Weisheit, Lage, Lage, Lage. Ja, aber selbst sag ich mal, im Vogelsberg, gut, die Baukosten sind die gleichen. Ja. Grundstück wird wahrscheinlich etwas günstiger sein als in Frankfurt. Ja. Aber die Bank muss es einwerten. Die finanzierende Bank muss es einwerten. Und gegebenenfalls muss das Häuschen vielleicht mal ein bisschen kleiner gebaut werden. Ja. Und Risiken, die ich vielleicht im Leben noch habe, die muss ich auch überbrücken können. Ich muss also nicht meine Baufinanzierung so aufbauen, dass die auf der Kippe steht, wenn irgendwas passiert. Ja. Also man sollte immer noch auch nochmal in Urlaub fahren können.
Sie haben ja gesagt, zu dem ersten Schritt machen Sie erstmal eine Analyse. Ja. Wie geht es dann weiter, im zweiten Schritt dann, nachdem eine Analyse gemacht worden ist?
Ja, dann können wir daraus errechnen, welchen Betrag der Kunde eigentlich monatlich noch stemmen kann. Und zwar für alles. Das heißt, wir lassen keine Kredite offen, es wird alles komplett umgeschuldet. Das heißt Immobilienkredite und Privatkredite. Und der Kunde hat, wenn es dann durchgezogen wird, eine Rate, ja, und die muss er halt jetzt bezahlen. Das ist einfach so. So, und diese Rate muss auch finanzierbar sein. Das heißt, die muss auch mit seinem Einkommen in Verhältnis stehen, ja, oder dem Familieneinkommen.
Gibt es denn auch so eine besondere Story von Kunden?
Ja, ich habe mal so ein bisschen was rausgesucht. Also wir haben gerade derzeit eine Finanzierung, das ist eigentlich auch ein tragischer Fall. Da ist ein von einer Familie, das Kind ist tödlich verunglückt und das hat die Familie einfach aus der Bahn geworfen. Ja. Da waren dann psychische Probleme da und viele andere Dinge. Und diese Familie ist einfach in Zahlungsrückstand gekommen. Ja, durch diese psychischen Probleme, raus aus dem Job und so weiter. Und es wurden Gespräche mit der Bank geführt, leider erfolglos. Ja. Und das Ganze liegt jetzt irgendwo beim Rechtsanwalt. Wir warten aufs Gutachten und dann geht es in die Zwangsversteigerung. Die Familie hat sich aber auch zwischenzeitlich wieder gefangen und hat jetzt, sage ich mal, weitestgehend die Rückstände alle beglichen. Nur leider ist eine Kreditkündigung ausgesprochen worden und damit findet der Kunde keine neue Bank. So, wir haben das Ganze jetzt soweit aufbereitet, dass die Finanzierung durchgezogen werden kann. Wir warten jetzt auf das Gutachten, weil die Preisvorstellung der Bank und die tatsächliche Preisvorstellung am Markt natürlich wieder auseinandergehen. Und das wird dann, es wird schon signalisiert, dass nach dem Gutachten ein Vergleich stattfinden wird und mit diesem Vergleich der Kunde dann wieder gut leben kann. Und dann haben wir wieder das alte Spiel, die 5 Jahre.
Was passiert denn eigentlich mit den Kunden, die jetzt vorher ankommen und sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter? Ich meine, das ist ja, wenn man schon mal mehrere Banken durch hat und man bekommt jedes Mal die Absage. Da sind wir Menschen ja gar nicht darauf vorbereitet, eine Ablehnung zu kriegen. Wir wollen ja immer geliebt auch überall werden. Ja, das ist natürlich da ja auch im Extremfall ja dann auch so. Und dann waren die bei Ihnen und es hat vielleicht, es ist zum Vergleich gekommen und die Leute können ihr Haus behalten, haben eine Rate zum Abbezahlen und haben auch vor allen Dingen wieder eine Lebensperspektive letztendlich.
Ja, die sind natürlich sehr dankbar, sehr glücklich. Ja, und die atmen einfach auf. Ja, da geht, für die geht wieder viel Lebensqualität, fängt da wieder an. Diese ganze schwebende Situation mit Gericht, mit Mahnbescheid, mit Zwangsversteigerung etc. Das ist alles vom Tisch. Es gibt keine böse Post mehr. Ja, es gibt keinen Gerichtsvollzieher mehr, der irgendwo vielleicht mal klingelt. Es gibt keinen Gutachter mehr, der von außen irgendwelche Fotos macht oder irgendwelche Makler. Das ist alles durch. Die Leute sind glücklich und zufrieden. Ja.
Ich denke, es ist auch gerade das, was Sie sagen, was manchmal im Briefkasten mit ankommt. Ja, also wenn man das eine oder andere Haus mal mit reinguckt und die Leute von der Arbeit, vom Einkaufen, wo auch immer, zurückkommen und machen den Briefkasten mit auf und oftmals sind ja Rechnungen mit drin im Briefkasten.
Lässt sich nicht vermeiden.
Ich glaube, das ist so die meiste Post, die durch die Gegend geht. Dann hat der eine oder andere vielleicht auch ein paar Mahnungen oder dann solche Briefe wie Sie dann mit drin oder auch gerade wenn man irgendwo vom Rechtsanwalt oder so einen Brief bekommt und sich dann dieses Gefühl auf einmal verändert. Also es ist vielleicht schönes Wetter, man hat gerade noch was Schönes erlebt und man macht einen Briefkasten auf und man sieht nur einen Absender. Ja. Und die Leute fühlen sich auf einmal total schlecht auf dem Weg bis zur Wohnung oder bis sie irgendwo im Haus dann dran sind.
Ja, ich hatte einen Kunden, der hat durch einen guten Freund viel Geld verloren. Dadurch ist seine ganze Baufinanzierung irgendwo ins Wanken gekommen, ja. Und da war es dann so weit, die sind schon gar nicht mehr in den Garten gegangen, weil sie Angst hatten, irgendwer käme, Gerichtsvollzieher und so weiter. Dann hatte er einen Extra-Tipp in der Hand, wollte den gerade in den Papierkorb schmeißen und hat aber nochmal reingeguckt und hat unsere Anzeige gelesen und hat angerufen. Sagte dann ziemlich verzweifelt, in 3 Wochen ist Termin Zwangsversteigerung. Das ist natürlich sehr kurzfristig, da können wir in der Regel nichts machen, ja, weil das einfach nicht funktioniert. So, wir haben dann trotzdem mit dem Kunden alles aufgearbeitet. Der Kunde hat natürlich wunderbar mitgearbeitet, hat uns alle Unterlagen gebracht, die wir auch brauchen. Und wir haben der erste Termin hat stattgefunden und es hat sogar jemand ersteigert. Wir konnten aber die Bank davon überzeugen, ein höheres Angebot abzugeben für den Kunden. Und haben dann, der Zuschlag wurde dann verweigert und somit konnte der Kunde sein Haus behalten und und die Bank hat einen höheren Preis bekommen. Alle waren glücklich und zufrieden. Ja, alles gut. Sitzt heute in seinem Garten und freut sich wieder.
So einfach kann es manchmal sein, wenn man einen Experten hat, der einen unterstützt. Und das ist ja in vielen Lebensbereichen so. Ich glaube gerade, was das Thema Banken, Versicherung und so weiter mit angeht oder auch viele anderen Lebensbereichen, wo die Leute einfach sagen, das kriege ich schon selbst irgendwie hin und das fummel ich mir da irgendwo hin. Ich glaube, heutzutage sind die Details so wichtig, dass man die in verschiedensten Bereichen einfach wissen muss. um da erfolgreich zu sein, dass man sich einfach einen Experten ranholt. Sag ich mal, selbst die Spitzensportler alle, die haben ja auch mehrere Trainer. Der Michael Schumacher hat ja mal zu seiner Spitzenzeit damals über 20 Trainer gehabt für die verschiedensten Bereiche. Ja, wo man sagt, der muss es doch gut können. Was braucht da jetzt noch einen Trainer, der einen Bremspunkt irgendwo beibringt? Weil der hat schon mehrmals einen Weltmeistertitel gewonnen letztendlich.
Ja. Mit der Zwangsversteigerung haben die Leute ja nicht tagtäglich zu tun. Das haben sie vielleicht einmal im Leben. Und da die richtige Hilfe zu bekommen, also man muss sich auf alle Fälle einen Dritten holen, weil der Gläubiger mit dem Schuldner nicht unbedingt mehr gerne verhandeln möchte. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Ja, weil der sagt natürlich, was da schon alles schiefgelaufen ist, dem glaube ich halt nicht mehr. Ja. Und das sollte man ganz klar sagen, so jetzt hole ich mir einen Profi. Ja. Es geht ja auch um viele rechtliche Dinge, um die Abläufe. Und da findet man uns ja auch im Internet und unter kleinen Anzeigen. Ja. Und somit können wir doch auf eine ganz gute Erfolgsquote zurückgreifen.
Ja, wie können die Leute denn mit Ihnen in Kontakt treten?
Also einmal über das Internet, das heißt die www.ch-kredit.de, das ist unsere Internetadresse. Alternativ drohendezwangsversteigerung.de, ja. Und natürlich übers Telefon. Die Rufnummer lautet 0561 8205 3x8. Ja. Und per E-Mail einfach die info@ch-kredit.de.
Ja, wer jetzt keine Möglichkeit gehabt hat, sich das aufzuschreiben, kann auch nochmal auf der Facebook-Seite gucken vom Gewohnheitsdesigner. Da gibt es auch nochmal einen Link zu dem Herrn Weselein und genauso dann ab dem nächsten Montag gibt es die ganze Sendung ja nochmal als Podcast bei www.gewohnheitsdesigner.de unter der Rubrik Dein Moderator. Und da gibt es auch nochmal eine Verlinkung und da kommt man dann auch auf die Webseite vom Herrn Weselein und da steht bestimmt auch nochmal eine Telefonnummer mit drauf. Und dann können Sie genauso dann auch mit dem Herrn Weselein in Kontakt treten. Ja, kommen wir zum letzten Bereich der Sendung. Dann tauschen wir immer so ein bisschen die Rolle. Die Plätze bleiben immer gleich.
Ja.
Dann haben die Gäste immer Fragen mitgebracht. Was haben Sie denn für Gäste an mich mitgebracht heute?
Also ich habe Sie heute folgende Frage. Wie helfen Sie Ihren Kunden und Unternehmen, Ihre Version zu finden?
Das geht immer in drei Schritten. Der erste Schritt ist immer, ich habe erstmal auch eine Art Analyse. Da müssen jetzt nicht die ganzen Verträge auf dem Tisch, wie das bei Ihnen in dem Bereich stattfindet, sondern ich habe erstmal ein Gespräch, das dauert meistens so 2 Stunden, wo ich einfach mal wissen will, wie tickt dieses Unternehmen, wie ist das Unternehmen entstanden, was ist denen alles wichtig. Vielleicht haben Sie auch schon mal eine Vision formuliert, wie ist die dazu gekommen. Ist auch oftmals sehr interessant, gerade wenn jetzt Unternehmen übergeben werden in die zweite oder in die dritte Generation. Ja. Was war von dem Gründer damals im Herz mit drin und was hat der im Herz mit drin, der es übernommen hat? Und das sind manchmal verschiedene Dinge, manchmal baut es drauf auf, aber das ist einfach mal, ich muss so ein bisschen die Historie einfach mal wissen. Ja. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt ziehe ich mich dann zurück. Da muss ich absolute Ruhe haben, muss ich auch ein bisschen in der Entspannung mit drin sein und dann fange ich mal an zu formulieren. So eine Vision. Und dann kommen meistens so 5 bis 10 Vorschläge mit raus. Und wenn diese 5 bis 10 Vorschläge dann da sind, dann bekommen das die Kunden. Die gucken sich das mit an und spüren auch nochmal mit rein. Vielleicht entwickelt sich nochmal da was zusammen nochmal mit raus. Und dann haben wir einfach nochmal ein Abschlussgespräch von 1 Stunde. Und dann haben die Leute meistens dann auch die passenden Worte für ihre Vision, was da ist. Weil Vision ist ja wichtig, einmal um selbst zu wissen, wo man hin will. Und vor allen Dingen, wenn man halt ein Unternehmen auch hat, dass das wichtig ist für die Kunden. Also die Endverbraucher müssen das ja auch immer verstehen und sagen, da kann ich mich damit identifizieren mit der ganzen Sache. Und was heutzutage noch wichtiger ist in Unternehmen, dass die Mitarbeiter sich damit identifizieren können sagen, genau, das ist da oben so ein Berg. Wir bringen den Kunden einen Nutzen und da will ich mitmachen und das bringt mir auch einen Sinn. Also gerade sehr viele junge Menschen fragen sehr, sehr viel ja mittlerweile nach dem Sinn. Macht das Sinn, was ich da zu tun habe? unsere Generation, ja, meine, ihre Generation, da hat man vielleicht früher mal eher gesagt, man muss immer was arbeiten, damit der Kühlschrank voll ist. Heutzutage sieht man das ein bisschen anders mittlerweile. Also es hat auch eine Weiterentwicklung stattgefunden. Ja. Und wer wirklich gute Mitarbeiter haben möchte, der muss den Leuten auch was bieten, was ein anderes Unternehmen halt nicht bietet, wo man die Sachen zusammenbringt. Klar, es gibt auch viele Leute, die gucken halt auf das Thema Sicherheit und dass regelmäßig Geld kommt. Das ist wieder so ein bisschen ein anderes Thema dann.
Okay, dann habe ich noch eine Frage. Wie sieht es auf Ihrem Schreibtisch aus?
Ja, es kommt immer gerade darauf an, was da zu tun ist. Ich habe einen Schreibtisch, aber da sieht es manchmal verschieden drauf aus. Also wenn ich eine kreative Phase habe, dann sieht es auch bei mir auf dem Schreibtisch aus nach dem Kreativen. Ja, dann sind auch viele Zettel da, wo ich Sachen mit aufschreibe und so weiter. Manchmal auch zwei Projekte nebeneinander, weil mir auf einmal fürs andere was mit einfällt. Mache ich aber jetzt meine ganz normale Büroarbeit, ja, werden die Rechnungen gemacht und so weiter, dann darf ich sonst drumherum gar nichts haben, dann muss es auch ziemlich steril auf meinem Arbeitsplatz aussehen, damit ich das schnell abarbeiten kann. Also es kommt immer darauf an, ist es gerade eine kreative Phase, um auch irgendwelche Texte zu schreiben und so weiter, oder ist es eine stupide Arbeit, dann muss es steril sein.
Okay. Gut, dann noch die letzte Frage an Sie, Herr Rühl. Wie sind Sie zu dem Radio gekommen?
Ja, zum Radio bin ich gekommen einmal durch einen weiteren Moderator hier vom Freien Radio Kassel und zwar mein Nachbar, der Kasim, der macht immer im türkischen Programm hier eine Sendung. Da geht es darum, wie Jugendliche unterstützt werden, also wie die einen Ausbildungsplatz finden, was da alles zu tun ist und der kam mal auf mich zu und hat gesagt, Mensch, du bist doch im Motivationsbereich tätig, können wir da nicht mal was zusammen machen? Also wie finden die Menschen ihre Ziele? Und für Jugendliche ist das ja auch ganz, ganz wichtig, das zu machen. Sag ich, ja klar, da können wir auch mal so 2-3 Sendungen zusammen machen. Und dann saß ich genau an der Stelle, wo Sie jetzt sitzen.
Ja. Okay.
Und er hat mir die Fragen gestellt und hat dabei sogar noch alles ins Türkische übersetzt. Also der hat in den Sendungen immer Blut und Wasser geschwitzt, weil der hat die Frage auf Deutsch gestellt, dann das übersetzt aufs Türkische. Ich habe auf Deutsch geantwortet und er hat meine Antwort auch wieder aufs Türkische übersetzt. Und irgendwann, wie dann auch Musik lief, habe ich dann mal so geflaxt, sag ich, na, jetzt nach der dritten Sendung, jetzt kann ich ja selbst auch eine Sendung machen. Und das hat er dann mal rüber dem Frank Weisenborn, dem Leiter, hier gesagt gehabt, da standen hier die zwei Türen auf und früher war noch die Schreibstube, haben wir das immer genannt, das Büro von ihm da drüben und sagt, ey, wir haben hier jemanden, der will eine Sendung machen und da hatte ich noch gar nicht so ein richtiges Konzept gehabt und dann hatte ich mit dem Frank Weisenborn halt gesprochen und dann kam dieses Konzept, diese Idee, das Leben ist kein Parkplatz, wo ja die Idee dahinter steht, dass hier Leute da sind, die ihre Vision verwirklicht haben oder die anderen Menschen auch unterstützen, eine Vision zu verwirklichen. Also der Herr Shapiro vom Promotion Nordhessen war ja auch zum Beispiel da. Oder der Sion Weltkampf, der Landesvorsitzende von den Wirtschaftsjunioren. Und dass einfach die Menschen anfangen zu gucken, was ist denn bei mir ganz tief drin? Und dann auch den Mut haben, das im Leben zu ändern. Das heißt ja auch nicht immer, dass man eine Selbstständigkeit angehen muss weil es gibt ja auch viele andere Visionäre, wo man sich vielleicht mit dranhängen kann und kann sagen, Mensch, der hat eine tolle Idee, das passt auch bei mir mit rein und ich habe dieses Spezialgebiet und wenn das da gerade noch gefragt ist, das schön zusammenpasst, dann kann ich das doch da unterstützen, dann können wir doch auch gemeinsam erfolgreich werden, weil das ist letztendlich auch die Sache, wir können immer nur gemeinsam erfolgreich werden. Das ist halt keiner, der irgendwie alleine erfolgreich wird. Das kann man sich immer schon mal morgens mal Gedanken machen, wenn man beim Frühstück ist und guckt mal, was man so alle so drumherum hat beim Frühstück und wie viele Menschen daran beteiligt waren. Ne? Allein so eine Kaffeetasse oder so ein bisschen Kaffee.
Ja.
Da muss es Maschinen gegeben haben, die muss einer entwickelt haben, da muss einer irgendwo Eisenerz dafür abgebaut haben. Irgendeiner hat den Kaffee auf- und abgeladen, irgendjemand hat ein Preisschild drauf gemacht, irgendjemand hat es über die Kasse gezogen. Ja. Also wie viel 100.000 Menschen allein am Frühstück beteiligt waren, und wenn man sich das wieder mal klar macht, wo viele Menschen ja, glaube ich, in der heutigen Zeit einfach so individuell für sich gerade am Dahinleben sind, sagen, ich ziehe mich da irgendwo zurück und ich brauche keinen anderen irgendwo.
Genau. Ja, das wären die Fragen gewesen.
Was sind denn Ihre abschließenden Worte an die Hörer?
Also, ich würde jedem Schuldner raten, dass er sich öffnet, ja, und seine Problematik auch kommuniziert nach außen, weil genau das, den Kopf in den Sand stecken und für sich einbrödeln, wird ihn nicht weiterbringen. Also nach Hilfe suchen, aktiv suchen, das ist das, was ich den Schuldnern raten würde.
Also in die Aktive gehen, nicht passiv sein, sondern aktiv sein.
Genau.
Und nach vorne gehen und auch mal für die Sachen, die mir vielleicht, die gerade mal da sind, dass man auch einfach dazu steht letztendlich immer.
Ja, letztendlich muss man ja dazu stehen, aus welchem Grund auch immer. Es sind ja die Schulden, die einen selber drücken und niemand anderen. Und wenn man da Hilfe irgendwo bekommen kann, auch seitens der Familie, gar keine Frage, ja, und einen Profi dazu nimmt, dann sind die Dinge oftmals lösbar.
Genau das Gleiche ist in vielen anderen Lebensbereichen auch. Also gerade, wenn man im Leben was ändern will, ob es die Schulden sind, ob das ist, man will ein bisschen was abnehmen, man will einen Arbeitsplatz verändern, in der Beziehung läuft es vielleicht gerade nicht mehr so. Was ganz, ganz wichtig ist, bevor man irgendetwas ändern kann, ist die Situation zu akzeptieren. Jeder, der angefangen hat, seine Situation, wo er gerade ist, und ist noch so schlecht, das ist ja nur eine Bewertung, ist es positiv, ist es negativ, es ist nun mal so, wie es ist. Und wenn man das akzeptiert an dieser Stelle, dann hat man ganz, ganz große Möglichkeiten, dann auch was zu ändern. Herr Wieselein, ich sage Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen die Sendung zu machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, viele Leute, die Sie noch unterstützen können, damit Sie auch wieder beruhigt schlafen können, nachdem Sie Ihre Situation akzeptiert haben. Mhm. Und euch, liebe Hörer, wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende mit viel Power, mit vielen Inspirationen und mit genialen Gewohnheiten. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit der Sendung Themenwechsel. Euch ein schönes Wochenende.
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.